Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Piraten der Lehre. Mein Name ist wie immer Herr von und zu Leo Lenny W. Genau. Und heute werden wir über noch ein bisschen WM-Spiele reden. Ein bisschen. Es tut mir leid. Es ist, seht es als verlängerte Sommerpause an, wenn ihr nichts mit Fußball zu tun haben wollt. Wenn ihr aber wenig Ahnung habt und denkt, ich möchte das ändern, ich möchte ein bisschen zumindest mich informieren über was so passiert ist, dann ist das hier eure Fläche. Genau, wieder mit ausgewählter Musik und mit ordentlich guter Laune. kurzer Teaser vorab, diese Folge ist natürlich am Sonntag und wir sind vermutlich in totaler Depression, weil Schweden Deutschland besiegt hat und deswegen das ganze Volk in totaler Negativität ertrinkt. Oder wir haben gewonnen, dann ist totaler, wir sind die Besten, alle anderen sind schlecht, Stimmung. Aber ich nehme vorher auf, ganz gezielt, damit ich mich den nicht aussetze. Um genau zu sein, Samstagmorgen. Einmal ein bisschen hinter die Kulissen geblickt, genau. Und dementsprechend habe ich nicht alle Ergebnisse und nicht alle Spiele gesehen, aber ich habe alle Spiele bis jetzt soweit gesehen. Was sehr viel Zeit gefressen hat, zusätzlich zu normalem Stress, aber dafür war dann meine Freizeit halt weg und das ist dann auch ganz gut, weil ich bin ein Fußballfanatiker, ohne mit Bengalos durch Stadion zu rennen, sondern einfach nur taktische Verlagerungen, Spielzüge, Spielintelligenz und Spielwillen vor allen Dingen. Ich liebe es, wenn Mannschaften sich aufreiben auf dem Platz. Der Kampf ist... Sagen wir es mal so, und da kommen wir dann später zu dem Problem der deutschen Mannschaft. Fußball, es ist nicht alles Kampf, was man braucht, um guten Fußball zu spielen, aber ohne Kampf ist alles andere nichts. Das ist so ein Grundding, was man braucht bei einer WM. Genau, aber womit hat alles angefangen? Ich habe letztes Mal, glaube ich, damit schon erzählt, deswegen nur ganz kurz. Russland hat sehr souverän sein erstes Spiel gewonnen. Ich werde in der Chronologie erzählen. Mit einem 5:0 gegen Saudi-Arabien, wobei das Spiel echt schlecht war. Man hat gemerkt, die Saudis hatten eigentlich eine gute Spielidee, hatten eine gute Spielverlagerung. Russland war eigentlich total unsicher und total miserabel, was eine Passquote anging und auch was die ausgespielten Chancen anging. Hat sich dann aber mit sehr duseligen Toren eigentlich gar nicht mal in einen Rausch gespielt, sondern vielmehr in eine Situation, in der man dem Gegner, der dann aufmachen musste, einfach die Chancen genutzt hat. Verdienter Sieg, aber in der Höhe spricht es nicht wieder. Dann gab es das Spiel Ägypten gegen Uruguay. Ägypten mit dem Star Salah, der allerdings aus irgendwelchen Gründen nicht so richtig dabei war, beziehungsweise geschont wurde und auch Verletzungsprobleme hatte. Uruguay ist eine klassische Mannschaft, die immer nur so hoch springt. Das ist die Erkenntnis dieses WM-Turniers, die eigentlich alles, die sehr, sehr viel richtig macht, die sehr solide spielt, wo man eigentlich in allen Bereichen gut aufgestellt ist, wo man auch gut kombiniert, wo man auch sehr sicher steht. Was sehr wichtig ist in diesem Turnier, aber eben nur so hoch springt, wie es muss. Uruguay wird, glaube ich, in diesem ganzen Turnier nie mit mehr als 2 Toren Unterschied gewinnen. Außer es entstehen halt Sondersituationen, wie zum Beispiel Eigentore oder so. Uruguay schaltet dann auch bewusst zurück. Das macht irgendwo die Mannschaft aus und die Mentalität der Mannschaft. Genau. Nach einem Spiel, in dem ich begeistert war von Marokko und dachte, was ist das denn für eine tolle Mannschaft in Gruppe B, musste sich Marokko dennoch ohne ein Tor dem Iran geschlagen geben. Und da kommen wir später noch drauf zurück. Das ist eine Tendenz, die traurigerweise sich fortgesetzt hat. Denn Marokko spielt total tollen Fußball, meiner Meinung nach. Ich gucke mir das total gerne an. total spielstark, total spielfreudig, mit sehr viel Leidenschaft, aber auch mit Qualität. Und der Iran eher mit Holperfußball schaffte es tatsächlich dann irgendwie diesen Ball über die Linie zu treten. So würde ich das mal nennen. Das war der Spielverlauf. Dann hatten wir auch schon ein weiteres Spiel der Gruppe B, nämlich Portugal gegen Spanien, wo meine Prognose der letzten Woche einfach komplett richtig war. Portugal hat total durchschnittlich gespielt, würde ich sagen. Portugal ist auch so eine Mannschaft, die lässt den Gegner eher das Spiel machen und kontert ihn dann aus. Gar nicht mal mit schnellen Spielzügen, wofür sie zwar auch Spiele haben, sondern eher mit einer Verlagerung tatsächlich. Und das haben sie hier wieder auch gemacht. Spanien hat allerdings so eine hohe individuelle Qualität an den Tag gelegt und so ein schönes Tiki-Taka, so ein schönes Kombinationsfußball und so eine schöne Offensivpower, dass sie die echt vor Aufgaben gestellt haben. Und Portugal hat sehr glückliche Tore gemacht. Ein Freistoßtor, was ein schönes Tor war, was aber ein glückliches Tor war. Ein Elfmeter, der keiner war und irgendwie fast schon ein Eigentor. Also, wenn ich das jetzt richtig auf der Kette habe. Jedenfalls waren die Tore sehr, 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 sehr in der Entstehung glücklich. Auch wenn ein Tor wunderschön war von Cristiano, das Freistoßtor war wirklich Zucker. Muss man ihm zugestehen. Portugal, trotz dieser Tore nicht dominant. Spanien immer wieder zurückkommt, immer wieder kämpfend. Wobei dann am Ende die Luft raus war, als man gemerkt hat, dass Iniesta eben so ein alternder Star, der alternde Kopf, der gefühlt schon 60 Jahre alt ist und schon ewig dabei ist, eben raus musste. Und bei Piqué hat man eben auch gemerkt, der lässt sich mittlerweile von Ramos in der Innenverteidigung tragen. Da fehlte dann auch ein bisschen die Energie und die Aufmerksamkeit und auch die Qualität der vergangenen Tage eines Piqué. So, da merkt man dann auch, dass die Nachfolger bei Real Madrid von der spanischen Innenverteidigung im Endeffekt auch schon bereitsteht mit Varane und Umtiti. Und da sind wir nämlich fließend beim Frankreich-Australien-Spiel. Jetzt fasse ich aber viel zusammen. Naja, es sind auch viele Spiele. Es sind auch wirklich viele Spiele. Und das Spiel war ein wahnsinniges Sinnbild für viele Spiele diese WM. Mannschaften, die mir sehr gefallen und wo ich sage, toller Fußball, begeistert mich. Die verlieren. Und so war es auch hier. Frankreich gegen Australien. Frankreich mit einer, meiner Meinung nach, miserablen Leistung. Überhaupt wirklich sehr schlechte Spielzüge, maximal irgendwie individuelle Spielqualität. Aber auch die kam gar nicht so zur Geltung, denn Australien spielt hatte die vorher nicht so in der Form auf den Schirm. Australien spielt einen wahnsinnig aggressiven Fußball. Die wissen, welche Qualitäten sie haben und welche eben nicht. Und die haben einfach zwei extrem talentierte Außenspieler und die bespielen die einfach konsequent. Und ich bin einfach seit der WM bin ich mega Fan von Matthew Lecky. Es ist einfach ein Wahnsinnsspieler, der einfach wirklich ins 1 gegen 1 geht und auch mit geilen Ideen kommt. Und ich krieg immer wieder so Flashbacks zu den ganzen Werder-Spielen mit Diego, ehrlich gesagt. Also mit einem spielmachenden Spieler, eigentlich mit Zug zum Tor und genialen Momenten. Aber Lecky hat noch viel mehr Zug, also noch viel mehr wie auf Eisenbahnschienen, auf der Außenbahn dann Richtung Tor. Das ist ein wahnsinniger, wahnsinniger Spieler, meiner Meinung nach. Also ich bin sehr Fan. In der Defensivarbeit war Australien aber eigentlich auch total gut. Sehr zweikampfbetont, auch sehr hohe Zweikampfquoten, die man gewonnen hat. Und extrem griffig nennt man das, wenn eine Mannschaft wirklich im Gegenpressing jeden Ball gewinnt, jede Situation gewinnt und jedes Mal irgendwie umschaltet und direkt spielt. Sehr gutes Spiel, allerdings hat Frankreich dann einfach seine zwei Tore gemacht und Australien nur eins und so ging es dann aus. So einfach ist es. Und da will ich auch gar nicht länger drüber nachdenken. So. Argentinien hat gegen Island gespielt und ich habe das richtige Ergebnis auch getippt, weil sich da vieles abgezeichnet hat. Argentinien hat gespielt gegen Island und Island, wer sie kennt, weiß, Island steht unglaublich kompakt und kommt tatsächlich mit einem sehr archaischen Fußball um die Ecke, nämlich mit, also was die grundsätzliche Taktik angeht, gegenpressen, den Gegner hart stellen, auch doppeln und dann hohe Bälle nach vorne. Eine einzige Anpassung sozusagen bei der letzten EM war, womit niemand gerechnet hat, diese hohen Bälle kamen über Einwürfe. Also man hat eine Person, die ganz weit einwerfen können und die werfen hoch und weit und dann kommt ein hoher Ball und dann kommen die aggressiven Zweikampfführungen von Isländern und erzwingen entweder einen Standard, wenn es weiter draußen ist, in dem Fall einen Freistoß, oder tatsächlich der dann direkt geschossen werden kann und dafür haben sie gute Schützen. Mit Sigurdsson, ehemals Hoffenheim, glaube ich. Ein sehr guter Schütze. Hat man auch wieder in dem letzten Spiel, auf das ich noch zu sprechen komme, gesehen. Gegen Nigeria war es, glaube ich. Aber dazu später mehr. Argentinien hat wenig geschissen bekommen, weil man mit einem ganz anderen Spielsystem aufgetreten ist. Und das hat eben Gründe mit diesem archaischen Fußball von Island, eben den das nicht negativ gemeint ist, aber eben zeitlich ist es doch schon ein Fußball, den man eher aus anderen Jahrzehnten kennt. Den Gegner wirklich hart angehen, hartes Gegenpressing, die Spielfreude nehmen im Endeffekt. So wie man früher Brasilien rausgenommen hätte. Und dann über Standards bezwingen. Das ist auch der Grund, warum Deutschland 2002 unter anderem neben den Kahn-Fehlern nicht Weltmeister geworden ist, weil man das nicht versucht und noch nicht geschafft hat. Ansonsten hätte man eventuell da auch einen Titel geholt. Naja, also wer nicht mehr daran erinnert, es war ein WM-Finale zwischen Deutschland und Brasilien und in Japan, in Südkorea, nicht in Japan. Oli Kahn hat ein paar Patzer drin gehabt, die einzigen im ganzen Turnier, nachdem er wie ein Jahr gehalten hat, und Ronaldo hat seine große Show gemacht und diesmal nicht Cristiano, sondern der richtige Ronaldo. Genau. Wie gesagt, Argentinien, Island, ich bin jetzt sehr abgeschweift, Argentinien mit einem Spiel zurechtgeschnitten auf Messi, sehr ausgelegt, wo dann nach dem Spiel auch noch rauskam, dass der Trainer gar nicht die Mannschaft aufstellt, sondern Messi. Dass Messi einfach komplett definiert, wer spielt, warum wer spielt und dass das Ganze tatsächlich wenig Einfluss vom Trainer hat. Und da stelle ich dann einfach mal die Frage, ob ein Messi, so gut er weiß, was er, so gut er ist auf dem Platz, ob er wirklich über alles weiß, was er braucht. Das würde ich in Frage stellen, weil ich glaube, da kann es eben, also Messi, das ist das Obligatorische, die Bequemlichkeit, Spieler abzustellen und einzustellen, die unter Umständen das Spiel nicht besser machen durch einen selbst, sondern durch andere, sozusagen, die ist sehr nah, dass man eben sowas unterbindet. Und Messi ist da, glaube ich, nicht so weit wie Cristiano Ronaldo, der da eben bei der Aufstellung auch mit reinredet, glaube ich. Bin ich, glaube ich, sehr sicher. Aber da dann am so blöd es klingt, sein Ego zurückfahren kann, was er sonst nicht kann, auf dem Platz, aber in dem Bereich entweder kann oder muss oder der Trainer dann doch eine Autorität hat, ich weiß es nicht. Das ist aber der maßgebliche Unterschied, denn beide Mannschaften stellen ihr Spiel komplett auf die eigenen Spiel, auf die einen Spieler an. Portugal kommt tatsächlich über Konter und sich hinten reinstellen und den Gegner das Spiel erstmal machen lassen. Und Argentinien versucht selber das Spiel aufzuziehen und selber Spielfreude zu machen und Spiele auf die Spielsituation ist immer Spielaufbau aus der Innenverteidigung heraus, dann entweder auf die Außen oder auf die Sechs, also auf den defensiven Mittelfeldpart und von da immer auf Messi, immer. Und das kannst du ausrechnen und dadurch, durch diese Spielzüge, die halt einstudiert und wirklich automatisiert sind, war Messi gezwungen, sich die Bälle sehr tief zu holen. Und das hat dazu geführt, dass man dementsprechend Messi früh stellen konnte und Messi auch aus dem Spiel nehmen konnte. Weil wenn er die Bälle tief holt, kann er nicht an drei, vier Leuten vorbeitänzeln, sondern muss den Ball wieder querlegen. Und da kommt ihm seine Spielverliebtheit, macht ihm einen Strich durch. Und dementsprechend gab es ein 1:1. Das waren die ersten Spiele, Spiele der Gruppen D und B und C und D kommen jetzt gleich nochmal und E kommt nochmal eins. Und dann sind wir auch schon bei Spieltag 2. Kurzes Update, hoffentlich bis dato geglückt. Also ein paar kleine Einblicke, eine kleine Zusammenfassung. Ich hoffe, es macht euch so viel Spaß wie mir, dass ich da nochmal drüber nachdenke und mir die Chancen vorhalte im Endeffekt. Jetzt gibt es aber erstmal Musik und genau aus diesem Grund gibt es einen kompletten neuen Song, den ich gefunden habe mit einer Stimme, die irgendwie sehr seltsam ist, aber mir gefällt. Dermot Kennedy heißt der Mann und Moments Past kommt jetzt. Bis gleich. Da sind wir wieder bei Piraten der Leere. Mein Name bleibt wie immer unbekannt. Und ihr könnt tatsächlich auch an dieser Sendung partizipieren, wie ihr müsst Steine werfen. Nein, ihr könnt tatsächlich auf Twitter und auf Facebook, da bin ich aktiv, eher auf Facebook mittlerweile, könnt ihr Nachrichten schreiben. Genau, wir haben als letztes die WM-Spiele von Argentinien und Island gehabt. Und dann kommen wir zu einem Spiel, wo ich mir sehr viel Hoffnung vorher gemacht habe. Sehr, sehr viel. Aus anderen Gründen eigentlich. Peru und Dänemark haben gegeneinander gespielt und ich liebe Dänemark, weil ich Yusuf Poulsen einen total genialen Fußballspieler finde, den ich tatsächlich eher als Zentrumstürmer sehe, der aber immer auf der Außen raus muss, der es auch bei Leipzig macht, also ein Leipziger Außenspieler, der bei Dänemark tatsächlich vorne auch auf der Außenbahn muss. Eriksen, ein wahnsinnig toller Spielmacher, total geniale Momente, total Übersicht und sehr gutes Raumnutzungsverhältnis. Also der erschließt Räume, wo der Gegner noch gar nicht ahnt, dass da gleich ein Spieler sein könnte. Also hat eine sehr gute Antizipation, wie man sagt. Und in der Mitte halt der Mittelfeldmotor Thomas Delaney, ein Antreiber, ein Zweikampfgewinner, ein Mentalitätsmonster und leider von Werder weggegangen zu Borussia Dortmund. Aber auch das ist verkraftbar. Und kleine lustige Geschichte. Thomas Delaney musste im letzten Testspiel Dänemarks vorzeitig ausgewechselt werden, weil er dann doch, also es war vorher nicht bekannt, aber er hat halt eine Rot-Grün-Schwäche und dementsprechend eine Spektreneinschränkung der Farbwahrnehmung. Und konnte deswegen die unterschiedlichen Mannschaftstrikots nicht unterscheiden. Gar nicht. Normalerweise haben die Hinweise oder irgendwelche Möglichkeiten, dass man sieht, was da passiert. Und musste deswegen nach katastrophalen Pässen und ganz vielen Spielen auf den Gegner, weil er die konstant angespielt hat, runter. Genau. Also sehr individuell starke Mannschaft von Dänemark. Aber Dänemark ist auch wieder so eine Mannschaft, die glaubt noch nicht so richtig an sich und die springt auch nur so hoch, wie sie muss. Kampfbetont, aber tatsächlich ohne sehr eindeutig sehbare Taktik und Spielverlagerung. Das Einzige, was man sieht, ist, die spielen ein 4-3-3 und jeweils dementsprechend mit einem Zentrumsspieler vorne, zwei Außen und drei zentralen Mittelfeldspielern, die dann auch nach außen verteidigen, aber nicht nach außen gehen. Also tatsächlich mit drei Zentrumspielern, um das Zentrum einfach dicht zu machen. Damit man das Spiel über die Außen zwingt, damit man einen Flankenball schlägt auf die hohen Innenverteidiger, die wiederum die Bälle einfach rauskicken und rausbekommen. Clevere Idee, funktioniert aber nur bedingt. Gegen Peru war das natürlich ein gutes Mittel, weil Peru keine körperlich großen Spieler hatte. Peru hat aber trotzdem versucht durchzukombinieren und ist trotzdem damit ganz gut gefahren. Das Einzige, was man dabei immer unterschätzt, ist, Dänemark hat tatsächlich eine sehr gute, auch wenn man diesen Spielplan, diesen Matchplan nicht so richtig erkennt, hat man da eine sehr, sehr gute Grundordnung in der Rückwärtsbewegung. Das bedeutet, diese Dreierketten, diese zwei vor der Verteidigung, rücken geschlossen so gut und mit so viel Übersicht zurück. Und dann merkt man die Qualität eines Thomas Delaney erst, der das Ganze strukturiert in der Rückwärtsbewegung. Dass der eigentlich der Kopf der Rückwärtsbewegung ist und der Kopf der Spielaufbausituation im Endeffekt. Wie der dirigiert in den Räumen, sieht man nur am Rande, weil der Ball woanders ist in dem Moment. Also als normaler Casual-Zuschauer schwierig zu sehen, aber achtet mal auf die 8 bei Dänemark in der Rückwärtsbewegung. Das ist beeindruckend. Da wird Bremen auf jeden Fall viel fehlen im Zentrum. Und da bin ich gespannt, wie man das kompensiert. auch wenn die Neuzugänge bei Bremen, ohne jetzt mal diesen Exkurs kurz nochmal gelten zu lassen, schon bis jetzt teilweise sehr gut eingeschlagen haben in den WM-Spielen. Yuya Osako macht ein richtig gutes Turnier, meiner Meinung nach, bis jetzt. Naja, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Das Spiel verlief dann dementsprechend so, dass Peru sehr gut gespielt hat und sehr griffig und kombinatorisch und Dänemark eigentlich an die Wand gedrückt hat, stellenweise, nachdem Dänemark das frühe Tor geschossen hat und das Ergebnis dann aber verwalten konnte mit sehr viel Leidenschaft. Ohne großen Plan. Peru und Dänemark dementsprechend 0-1 für Dänemark. Dann kommen wir zu einem sehr verfahrenen Spiel, wo ich dachte, das ist eine ganz klare Nummer. Eine ganz klare Nummer. Kroatien gegen Nigeria. Nigeria ist, hat sehr viele gute individuelle Spieler. Meiner Meinung nach die drittbeste Mannschaft aus Afrika. Marokko hatte ich vorher höher eingestuft und den Senegal. Der Senegal ist richtig gut aufgestellt, auch wenn man denkt, der Senegal? Hö? Genau, dementsprechend dachte ich, ja, gegen meinen Geheimfavorit Kroatien, wird schwierig. Kroatien hat nämlich einen wahnsinnigen Kader. Ich bin mittlerweile, nicht nur seit dem DFB-Pokalfinale, bin ich Fan von Ante Rebic. Der ist einfach ein Biest und Kovac hat den endlich geschliffen bekommen, dass er nicht so hart fault, nicht so überhart einsteigt, nicht so individuell bedacht ist, sondern halt mehr Teamplayer und sich eher dann da drin aufreibt. Und seitdem das so geglückt ist, ist Rebic eigentlich ein Spieler, der ist viel zu gut für den Kader von Eintracht Frankfurt. So wie jetzt momentan das ausschaut. Momentan sieht es ja eher aus, als würde sich Frankfurt für die neue Saison und mit neuem Trainer und mit vielen Abgängen eher in Richtung Mittelfeld orientieren, unteres Mittelfeld. Ich will nicht Abstieg in den Mund nehmen. Aber da warten wir mal auf Adi Hütter. Mal gucken, was da so passiert. Genau. Spielverlauf Kroatien-Nigeria. Kroatien hat einfach Modric, da sind Rebic, das sind wahnsinnige Spieler. Ne? Der ganze Kader ist extrem gut und das sagt man aber eigentlich schon seit Turnier über Turnier, weil die sind alle jetzt im besten Fußballalter und die haben schon 2-3 Turniere alle gespielt in dieser Konstellation. Und mittlerweile glaube ich aber, dass diese Spieler weiter sind und dementsprechend in Vereinen geschliffen wurden und die Mentalität jetzt haben. Und deswegen war für mich klar, Kroatien ist irgendwie so ein Geheimtipp. Und war für mich total klar, dass Nigeria verliert. Das Spielverlauf war aber eigentlich gar nicht so. Weil Nigeria hat zwar Harakiri gespielt, war dabei aber gefährlich und durchaus auch ein wenig griffig, wenn man sagen könnte. Dennoch hat Kroatien seine Buden gemacht, hat 2-0 dann gespielt und ist runtergespielt. Genau. Dann hatten wir eine Wundertüte in der Gruppe E mit Costa Rica und Serbien. Costa Rica, ich liebe den Fußball von Costa Rica, denn er ist auch so vollgeladen von Leidenschaft und davon lässt sich die Mannschaft auch tragen. Gegen Serbien, eine Mannschaft, die so gar nicht von Leidenschaft getrieben ist, sondern von einer taktischen Grundausrichtung und seine einzige richtige Stärke gegenüber anderen Mannschaften, nämlich die körperliche Überlegenheit. Alle anderen Sachen sind ganz gut. Serbien hat einen ganz guten qualitativen Kader, aber eben nicht unique Best of Turnier sozusagen. Sondern die Körperlichkeit, was dann auch Nachteile hat. Dementsprechend war eigentlich abzusehen, das wird ein schwieriges Spiel für Serbien. Für Costa Rica auch, denn Costa Rica kommt über schnelle Läufe und Serbien kommt über einen guten Spielaufbau und ein defensives tiefes Stehen. Deswegen war die Aufgabe des Spiels quasi, schafft es Costa Rica, Serbien bei einem eigenen Vorstoß zu überraschen und in einen Konter zu rennen, weil man dann dementsprechend mit schnelleren Spielern, weil die Serben, das ist halt das Problem, die sind alle ein bisschen hüftsteif, sagt man gerne, in der Umschaltbewegung nicht schnell sind. Die sind alle nicht besonders schnell. Serbien hat keine richtig fallschnellen Spieler. Costa Rica schon. Und dementsprechend war das eigentlich so die Match-Idee. Das hat Serbien umgangen, indem Serbien einfach tief stand, konstant und mit wenig Leuten nach vorne gegangen ist, was dazu geführt hat, dass das Spiel ein bisschen arm war an Chancen. Und Serbien aber trotzdem dieses Spiel 1-0 souverän runtergespielt hat. Dann kam das Spiel der Schande, Deutschland gegen Mexiko. Ja, muss man da viel zu sagen? Ich glaube nicht. Mexiko verdient gewonnen. Deutschland hatte einfach gar keine Mentalität auf dem Platz, gar keine Körperspannung. Und ich frage mich immer, wo ist Deutschland denn besser als beim letzten Turnier? In welchem Bereich? Wo ist man besser? Weil die anderen Mannschaften sind alle besser geworden. Jeder. England, Frankreich, Spanien hat sich zumindest wieder gefangen. Portugal. Die sind alle besser geworden. Wo ist Deutschland besser geworden? Und ich sehe nichts. Ich sehe, dass man bestimmte Formen hat halten können, aber dass man die Mentalitätsspieler verloren hat, die letzten. Mertesacker und Schweinsteiger. Das waren die letzten Mentalitätsmonster, die man spielt, drehen. Der eine über spielerische Elemente tatsächlich, Schweinsteiger, der den Ball nimmt und rennt und Zweikämpfe gewinnt und vorne irgendwie den Ball festmacht. Und Mertesacker, der hinten sich aufreibt, um das Ergebnis zu halten oder die Spieler anpeitscht im Endeffekt. Das habe ich noch nie gesehen von einem Hummels auf dem Platz, der sich zwar beschwert oder einem Boateng. Nie. Also das sind einfach Teamplayer par excellence und Monster in der Mentalität. Gebt euch einfach nochmal das Mertesacker-Interview zum Algerien-Spiel. Da siehst du eigentlich, dass der mit richtig viel Energie auf dem Platz ist. So, und ja. Dann hatten wir einen der Favoriten, bei dem ich auch sagen würde, der ist nicht besser geworden im Turnier als einziger neben Deutschland. Wirklich, der ist gar nicht besser geworden. Das ist total grausam, den zuzugucken. Die Rede ist von Brasilien. Brasilien hat noch mehr sein Spiel auf Neymar abgeschnitten und abgesteckt, anstelle irgendwie über Marcelo das Spiel laufen zu lassen, wie ich ursprünglich gehofft hatte. Das hat dazu geführt, dass man sehr leicht auszurechnen Fußball gespielt hat mit einem Neymar, der einfach überhyped ist, der natürlich Qualitäten hat, aber dieser Qualität von eines, sei es beispielsweise eines Cristiano Ronaldo oder eines Messi oder anderer Superstars eben nicht gerecht wird, sondern eher so auf einem Niveau von einem Di Maria oder sowas läuft. Dementsprechend ist ein Spiel zurechtgeschnitten auf einen Spieler, der nicht diese Qualität hat, die das vielleicht rechtfertigt, plus der nicht die Mentalität bringt, sondern der eher meckert, sich aufregt und auf sich selber guckt. In der Kombination ist das gefährlich und die Schweiz hat das gut ausgenutzt mit sehr robusten, sehr schnellen Flügelspielern, unter anderem mit Spielern, die auch wirklich gefährlich sein können und auch Qualität ausstrahlen. Granit Xhaka, Shaqiri zum Beispiel. Shaqiri wahnsinnig gut, robuster, aber kleiner Spieler, schneller Spieler, der einfach intelligente Läufe macht, muss man so sagen. Wo Brasilien echt händeringend in den Kontern teilweise mit den zwei sich auseinandersetzen musste. Dementsprechend ein leistungsgerechtes Unentschieden. Ja, dann haben wir noch abschließend zur Deutschlandgruppe, das Ende des ersten Spieltags. Schweden gegen Südkorea, bei dem sehr duselig zuging, denn Südkorea hat eigentlich gar nicht so schlecht mitgespielt. Ging dann hinten raus die Puste ein bisschen. Schweden stand defensiv, hat abgewartet, hat selber versucht, ab und zu mal was zu machen und hat dann irgendwann das 1-0 gemacht. Ja. Dann kamen wir eigentlich zu einem Spiel, bei dem mir das Herz geblutet hat. So richtig, wie bei einigen Spielen bei dieser WM. Einer meiner Lieblinge, Panama. Panama gegen Belgien. Von vielen der Geheimtipp. Belgien, wegen der individuellen Klasse, die sicherlich die beste aller Mannschaften ist. Ich kenne keine Mannschaften, die so eine individuelle Qualität hat. Keinen Kader, wie bei Belgien. Und da muss man erstmal schlucken, wenn man denkt, es ist Belgien. Aber dem ist so, ne? So, wenn man mal so einen Lukaku von der Bank bringen kann, dann, das ist schon krass. Und De Bruyne mal eben da so stehen hat, ohne dass der auffällt. Panama hat das aber gut gemacht und es wäre eigentlich ein gerechtes Unentschieden gewesen, aber dann hat Belgien irgendwann dann doch das Tor gemacht und Panama aufgemacht und hat man die Möglichkeit, entweder das runterzuspielen und man als Panama und man verliert das eben knapp, weil Belgien nichts mehr zulässt ab da, sondern sich hinten reinstellt, selber, also dementsprechend abwarten beide und das Ergebnis halt verwalten. Oder man versucht selber was. Das hat Panama getan und mit Spielfreude, einfach nur mit der Hoffnung auf ein WM-Tor und hat sich dann halt drei Buden gefangen und dann ist 3-0 ausgegangen. Ergebnis spiegelt nicht so wirklich den Spielverlauf wider, außer man erklärt ihn so. Weil Belgien hat die nicht an die Wand gespielt. Wahrlich nicht. Belgien hat auch kein gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Für das, was in dem Kader steckt, vielleicht sehe ich da zu viel drin, aber selbst für eine Mannschaft auf einem Niveau wie Costa Rica oder so, wäre das kein gutes Spiel gewesen. Wirklich nicht. Nun ja, ich muss mal kurz ausholen, denn wir machen gleich wieder Musik und ich freue mich wahnsinnig auf diesen Song euch zu zeigen. Er ist einfach mega. Ist einer meiner Lieblingssongs von einem meiner Lieblingskünstler, aber unplugged. Und ich habe ewig drauf gewartet, weil ich, das ist, es gibt Künstler, die hört man einmal live und man weiß, was das für Bühnenmonster sind. Und immer dem Besten, ich habe viele Konzerte schon gesehen, ich war auf vielen Festivals und bin wirklich ein Gänger, ne? Aber den besten Live-Act all times, den ich je gesehen habe, den besten Live-Performer, das ist für mich Samy Deluxe. Und das ist ein Bühnenbiest und ein Thomas Delaney der Bühne. Und den hören wir jetzt mit der Unplugged-Version von Zurück zu. So, und da sind wir auch schon beim letzten Abschnitt, meine Damen und Herren. Wir wollen noch ein bisschen über Fußball reden, auch wenn die Leute vielleicht jetzt schon mittlerweile denken, das geht doch gar nicht mehr. Ja, und ich spreche jetzt mal wieder ein bisschen artikuliert. Genau. Dann, jetzt nochmal der Schnelldurchlauf, von dem, was wir noch hatten. Kolumbien, Japan. Kolumbien fängt sich direkt eine rote Karte. Man merkt es dann, Japan spielt es clever. Ein überragender Osako, dreht das Spiel im Endeffekt, nachdem Kolumbien noch im 1:1 zurückkommt durch einen Freistoß, der keiner war. Ja, dann hatten wir noch Tunesien gegen England. Tunesien sehr bemüht, England mit viel Nachdruck, 2:1, war abzusehen, keine große Überraschung. Dann hatten wir das Spiel, bei dem ich einen ganz anderen Eindruck hatte, ursprünglich vorher, wo viele Leute gesagt haben, ja, Polen, ne, die mit Lewandowski, die ballern alle weg. Polen gegen den Senegal. Und Senegal hat es 2:1 gewonnen. Braucht man nicht drüber reden. Der Senegal hat die geilste Innenverteidigung, meiner Meinung nach, des ganzen Turniers. Wahnsinnig gute Qualität, extrem sicher, extrem gut. Ja, Lewandowski war nicht vorhanden. Und der Senegal hat extrem clever, dreckig gespielt mit einer Umschaltaktion und mit einem Konter aus einem verletzten Spieler, der wieder aufs Feld kam und so. Aber mit einer extrem guten Qualität und viel Spielfreude und viel Spaß, dem zuzugucken. Tolle Mannschaft, wirklich. Richtig gut. Dann kamen wir nämlich zu Spieltag 2. Wow. Genau, da sind wir jetzt auch gerade noch. Der dritte steht noch an und so viele Spiele sind noch gar nicht gelaufen. Deswegen in aller Kürze, aller Würze. Russland gegen Ägypten. Ägypten wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Russland gar nicht so sehr am Anfang. Aber dann hat Russland das Tor gemacht und dann ist Russland irgendwann in Führung gegangen. Mit glücklichen Aktionen. Und dann hat man richtig gemerkt, wie quasi das Stadion mitgegangen ist und wie die Brust immer breiter wurde und wie so der Stolz und das Selbstbewusstsein quasi in diese russische Mannschaft eingekehrt ist nach Urzeiten, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nie mehr gefühlt. So im Fußball. Und diese Mannschaft spielte auf einmal total aufbefreit und total dominant, weil man auch Salah wieder nicht zur Geltung kam bei Ägypten. Und dementsprechend dann glaube ich, dass sie das dritte Spiel tatsächlich auch deutlich gewinnen werden, weil jetzt sind sie im Lauf. Jetzt. Da war so der neuralgische Punkt, der Wendepunkt, der Nudge-Point, wie man schön bei einer Kupplung sagen würde. Also der Moment, wo der Gang bei einer Kupplung, bei einem Auto, ich bin wieder Motorsport, yay, die Kraft überträgt. Genau. Genau, und genau da hat es angesetzt bei Russland. Der russische Bär ist erwacht, kann man sagen. Viele, viele, viele Punkte. Ja, dann hatten wir noch ein Spiel, bei dem ich mir sehr viel erhofft hatte. Wieder nicht erfüllt. Marokko gegen Portugal. Marokko, wieder wunderschöner Fußball. Und man fragt sich also, ja, warum haben sie verloren? Ja, Cristiano. Ja. Frühes Tor, Spiel war durch. Spiel war einfach, Portugal stellt sich hin rein, wartet ab. Lass Marokko mal machen. Und ich war das ganze Spiel verwirrt, weil Marokkos Heimtrikots haben dieselben Farben wie die Portugiesen. Und Portugals Auswärtstrikot haben die gleichen Farben wie Marokko. Und beide hatten im anderen Spiel die anderen Farben und hatten plötzlich andere Farben. Und das war am Anfang sehr verwirrend. Obwohl ich bei sowas eigentlich keine Probleme hatte, habe ich den Delaney in dem Moment gemacht. Sorry. Und dann hatten wir noch Uruguay gegen Saudis. Saudis wieder gut gespielt, unglücklich. Es tut mir schon leid, weil dann irgendwie der Kronprinz sich in die Aufstellung hat eingemischt und hat irgendwie einen anderen Torwart eingewechselt. Die hätten echt gut starten können in das Turnier. Die waren fast so weit. Aber die kriegen ihre Scheiße nicht zusammen, muss man ehrlich so sagen. Und Uruguay, solider Kader, spitz runter, springt nur so hoch, wie sie müssen, hatten wir eigentlich. Genau das gleiche wieder. 1-0. Dann hatten wir also es war für einen Nicht-Fußballkenner, glaube ich, grausam. Für einen Fußballkenner war es amüsant, das Spiel Iran gegen Spanien, denn der Iran hat einfach mal eine Aufstellung gespielt, die ich noch nie gesehen habe. Noch nie. Normalerweise hat man ja drei Aufteilungen. Sturm, Mittelfeld, Verteidigung. Und Verteidigung wird immer zuerst genannt, das zweite ist das Mittelfeld und am Schluss kommt der Sturm. Also zum Beispiel 4-4-2. Vier Verteidiger, vier Mittelfeldspieler, zwei Stürmer. Der Iran hat ein 6-4-0 gespielt. Komplett ohne Stürmer und komplett ohne offensiven Mittelfeldspieler, sondern einfach nur so mit zwei Blöcken, die hinten im 16er gewartet haben im Endeffekt und einfach nur gewartet haben, weil man Angst vor der spanischen Kombinatorik hatte. Und das hat dann dazu geführt, dass bei Spanien so Spieler wie Ramos auf einmal mit nach vorne gegangen sind und so überlegt haben, wie spielt eigentlich ein Stürmer? Wie spielt eigentlich ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler? Weil sie hinten halt gar nicht gebraucht wurden, sondern vorne und deswegen auf einmal mit nach vorne mussten und sich irgendwie so überlegen. Das hat er ganz gut gemacht. Dennoch amüsant zu gucken für Fußballkenner. Ansonsten war es halt mehr so eine Belagerung einer Burg, die dann irgendwann zusammenbricht. 1-0. Dann hatten wir noch Dänemark gegen Australien. Nach den Spielen dachte ich eigentlich, ja, Australien gewinnt das. Knapp. So, aber Dänemark hat sich wieder zurückgekämpft und die taktischen Grundordnungen haben gegriffen. Das hat ehrlich gesagt gereicht, in Führung zu gehen. Nach einer frühen Aktion, nach einem schönen Gegenpressen, nach einem schönen Gegner mit Spielaufbau stören und Nerven vor allen Dingen, was die Dänen gerne machen in ihrem Spiel. Und Australien hat sich zurückgekämpft und war so nah am Sieg. Dänemark hat so hart gewackelt. Lecky wieder brillant. 1-1 trotzdem. Und jetzt ist man halt quasi fast draußen. Leider. Denn das andere Spiel in Gruppe C war relativ eindeutig. Frankreich hat gewonnen. Und man müsste jetzt schon sehr hoch gewinnen und die Gegner Frankreich sehr hoch verlieren, dass man noch weiter käme als Australien. Nun ja, Frankreich hat gewonnen und ist damit relativ safe weiter eigentlich, wenn sie sich jetzt nicht doof anstellen. Weil sie Peru ganz einfach den Zahn gezogen haben. Sehr langweiliges Spiel. Sehr behäbiges Spiel von beiden. Ja. Dann kommen wir zu einem Spiel, wo ich vorher gesagt habe, wo alle eine Meinung hatten und wo ich eine Meinung hatte, die halt gar nicht dazu gestimmt hat, nämlich mit jedem, mit dem ich darüber gesprochen habe, meinten alle, ja, nach dem Spiel fängt sich jetzt Argentinien und zaubert Kroatien mit einem 3-2 nieder. War so der gängige Tonus oder 3-1 oder 3-2, 3-0, 2-0 waren so die Sachen für Argentinien. Ich habe auf Kroatien getippt und habe Recht behalten, denn Kroatien hat Argentinien einfach komplett den Zahn gezogen. Das Muster nochmal angewendet vom ersten Gruppenspiel Argentiniens und in der Mitte des Spiels, 50. Minute, war es, glaube ich, ein wunderschönes Tor gemacht und dann einfach wirklich den Stiefel durchgespielt und am Ende ist Argentinien angebrochen und dann kurz vor Schluss nochmal 2 und 3-0 an die Wand geklatscht. Wobei das Ergebnis dementsprechend den Spielverlauf zwar widerspiegelt, irgendwie aber nicht so entstanden ist. Also die Tore kamen spät erst, die letzten beiden. Dennoch hatte man nie das Gefühl, also ich nicht, dass Argentinien irgendwie nochmal ins Spiel kommt. Ja. Was ganz anderes war nämlich das nächste Spiel, war Brasilien gegen Costa Rica. Offener Schlagabtausch, Brasilien richtig schlecht, richtig dramatisch schlecht, hat im Verlauf des Spiels dann ein Tor gemacht, ist trotzdem nicht ins Spiel gekommen, hat auch nicht gut gespielt und hat dann in der 90. in der Unaufmerksamkeit Costa Ricas das 2:0 gemacht. Das war so das Spiel. Ziemlich langweilig. Dann hatten wir noch so ein Wundertütenspiel, wo man wirklich nicht hätte sagen können, was passiert, Nigeria gegen Island. Und Island war drauf und dran, in Führung zu gehen mit 100%igen. Und Nigeria hat dann einmal umgeschaltet, hat einmal auf Volloffensive geschaltet, die Grundausrichtung verändert und noch kurzfristig mit wirklich 3 Mann abgesichert und vorne sich mal kurz reingestellt. 2, 3 Druckphasen und auf einmal war das Projekt in Island brüchig, denn Nigeria ist sehr spielstark, sehr schnell in den Umschaltbewegungen und hat dementsprechend verdient auch, leider, weil ich Island-Fan bin, gegen Nigeria gewonnen. So, dann hatten wir noch ein Spiel, bei dem ich, und das ist auch das Letzte, was ich gesehen habe, bei dem ich sagen muss, ich war begeistert, wirklich sehr, sehr, sehr angetan von dem Spiel zwischen Serbien und Schweiz, weil Serbien sehr viel richtig macht, defensiv gut steht, bisschen hüftsteif. Vorher hätte ich getippt, Schweiz gewinnt das genau wegen dieser Hüftsteifigkeit, weil man mit Shaqiri eben jemand hat, der außen robust und schnell ist und sehr gut am Ball schnell ist und da diese turmhohe Verteidigung nicht nachkommt. Weil Shaqiri im Zweifel auch Zug zum Tor hat und nicht nur die Außenbahn runterläuft und eine Flanke schlägt. Genau, das war so meine Idee. Aber Serbien nichts dergleichen. Serbien ist früh in Führung gegangen, hat gut gespielt. Und die Schweiz hat dann im zweiten Spielverlauf in Mentalität gezeigt und eine Reife in der zweiten Hälfte und hat den Schalter umgelegt, wie man so schön sagt. Und Serbien stellenweise sind schwindelig gespielt, mich zumindest wortwörtlich. Hat dann mit einem 2:1 das Spiel noch gedreht. Und dementsprechend kommen wir zu folgenden Ausgangslagen, wenn man das mal so analysiert und anguckt. Russland ist und Uruguay sind sicher weiter mit jeweils 6 Punkten. Ägypten und die Saudis sind leider raus, obwohl noch ein Spiel aussteht, weil beide haben 6 Punkte, die anderen beiden haben 0 Punkte. Ding ist durch, Gruppe A braucht ihr nicht mehr gucken. Ist Deckel drauf. Da geht es nur noch um den Gruppensieg im Endeffekt und dementsprechend die verbundenen Spieler. Man sieht bei Uruguay auch sehr gut, keine Gegentore, die spielen einfach in Stiefel, die stehen super solide. Gruppe B, Spanien führt wegen des ich weiß gar nicht warum, weil sie haben die gleiche Tordifferenz und die gleiche Gegentordifferenz und die gleiche Punktzahl wie Portugal, aber ich glaube, nee, ich weiß es nicht. Eigentlich sind Portugal und Spanien gleich auf 1 und 2, mit jeweils 4 Punkten gleiche Tordifferenz. Der Iran hat 3 Punkte, könnte also noch einen der beiden rauskicken, wenn sie ein Spiel gewinnen. Wäre lustig. Ja, Marokko ist leider raus. Ja, eine der spielstärkeren Mannschaften. Sehr schade, weil es liegt, glaube ich, an der Gruppe. Gruppe C, Frankreich, Dänemark, Australien, Peru. Da ist Frankreich durch. Dänemark relativ sicher mit 4 Punkten, außer man lässt noch irgendwie Federn liegen jetzt gegen Frankreich, die aber schon durch sind, deswegen glaube ich es halt nicht. Und Australien müsste Peru schon hart besiegen und das Peru hat sich sehr gut angestellt, deswegen schwierig, schwierig. Ja, Gruppe D. Kroatien ist durch. 2 Siege, 5 Tore, keine Gegentore. Wunderbar aggressiv. Nigeria 3 Punkte, hat gute Chancen. Und Island und Argentinien jeweils mit 1 Punkt noch mit Außenseiterchancen. Kann eigentlich noch alles passieren, wenn Nigeria sich eine Blöße zeigt. Das ist halt so der Punkt. Dann kommen wir zu einer sehr spannenden Gruppe, Gruppe E. Brasilien, Schweiz, Serbien und Costa Rica. Vorab, Costa Rica ist raus. Serbien hat noch gute Chancen mit 3 Punkten. Und Schweiz und Brasilien sind punktgleich mit jeweils 4 Punkten. Da ist viel möglich, da ist viel drin für alle drei. Aber ich Tendenz jetzt, Schweiz kommt auch weiter, weil die Schweiz spielt guten Fußball, richtig guten Fußball. Spielt die Nati. Das ist neu, weil vorher haben sie soliden Fußball gespielt, jetzt ist das richtig guter Fußball. Gruppe F, ja. Gruppenletzten haben wir mit Südkorea und Deutschland und Mexiko und Schweden jeweils mit 3 Punkten. Wird schwierig. Wenn Deutschland das jetzt gewinnt, hat man 3 Punkte. Dann Mexiko vermutbar 6. Dann hat man noch ein Spiel, dann kann man vermutlich auf 6 schalten. Und mit 2 Siegen müsste man dann dementsprechend recht gut, recht sicher weiter sein, meiner Meinung nach. Als Gruppenzweiter. Wenn man allerdings hier ein Unentschieden spielt, kann man eigentlich schon sagen, ist man relativ raus. Dann müsste man ultra hoch gegen Südkorea gewinnen und Schweden müsste hoch verlieren. Und das sehe ich nicht. Ich sehe nicht Schweden gegen Mexiko hoch verlieren. Die haben einfach ein gutes Spielsystem gegen Mexiko. Und Mexiko ist nicht der Übergegner, Deutschland hat einfach kacke gespielt. Naja. In aller Kürze, in aller Würze, Belgien, England, Tunesien, Panama. Belgien, England, 3 Punkte, sieht gut aus. Müsste jetzt nächsten Spieltag schon viel passieren, kann man noch keine grobe, weil ein Spiel erst gemacht ist, sagen. Tunesien und Panama, ich glaube, das bleibt so. Dann haben wir noch zum Abschluss den Japan, Senegal, Polen und Kolumbien. Ich glaube, Kolumbien wird noch 6 Punkte machen. Ich denke dementsprechend, dass leider Japan nicht weiterkommt, weil sie halt gegen Kolumbien verlieren. Senegal denke ich auch, dass sie gegen Kolumbien verlieren. Dementsprechend hat sogar Polen noch theoretische Chancen, dementsprechend da irgendwie auch noch was mitzunehmen. Ich glaube, Kolumbien und der Senegal kommen weiter. Der Stand ist jetzt Japan 3, Senegal 3, Polen 0, Kolumbien 0. Aber das wäre so meine Tendenz. Weil ich hoffe zwar, dass Japan weiterkommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil die Gegner sind dann doch stark. Polen wird, denke ich, auch noch mal ein paar Punkte machen. Die werden nicht mit 0 Punkte rausgehen, glaube ich nicht. Und Kolumbien ist spielstark, musste aber von Minute 3 an in Unterzahl spielen. So, das war der kurze Zwischenüberblick. Nächste Woche wissen wir mehr. Da werde ich auch noch mal einmal machen und vielleicht sogar noch die Woche danach. Aber dann machen wir andere Sachen weiter. Jetzt gibt es zum Abschluss noch mal einen schönen Song. Nämlich hatten wir, glaube ich, vor Urzeiten mal, aber ich finde den toll. Der ist geil. Wir hatten auf mindestens ein halbes Jahr nicht mehr. Madness und Döll mit passender Zeit. Das war Piraten der Lehre. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis demnächst. Ciao, ciao.